Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon, wie immer, Markus Blaschke.
Ja, hallo, auch von mir einer Seite.
Wir haben uns hier zusammengefunden, um die Waldschutzsituation aus dem zurückliegenden Jahr mal zu diskutieren. Die AFZ veröffentlicht ja immer ein Sonderheft, das ist Heft Nummer 9 im Mai. Und ich glaube, wir sind jetzt inzwischen schon im dritten Jahr, oder?
Ja, genau.
Ja, das ist also quasi eine kleine Tradition, dass wir uns einmal die Waldschutzsituation vornehmen und wir beschränken uns natürlich dann nicht nur auf die Pilze, sondern wir gucken prinzipiell, was war waldschutzmäßig so am Köcheln im zurückliegenden Jahr und ja, mit einem, sag ich mal, gewissen Fokus auf Bayern respektive Süddeutschland. Ich werde zwischendrin auch mal ein bisschen was zu Baden-Württemberg beisteuern. Okay, dann, Markus, magst du anfangen?
Ja, also das Heft, die Nummer 9 ist Anfang Mai erschienen, ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Und da beschreiben die einzelnen Bundesländer eben immer die Situation, wie sie die erlebt haben in ihren Bundesländern im vergangenen Jahr. Aber was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen bei dem Heft, da gibt es auch noch so allgemeine Informationen, Aktuelles aus Bund und Ländern. Und da gab es auch gleich zwei Geschichten, die mir aufgefallen waren. Das eine waren Tipps für die Astung von Waldbäumen. Da schreiben also Kollegen rein, worauf man achten sollte. Was mich ein bisschen verwundert hat und mit meinem Wissen jetzt nicht so ganz übereinstimmt. Oder ich weiß nicht, leider steht da nicht drin, wie man da drauf gekommen ist. Ist, dass da steht, dass man bis etwa September schneiden könnte, halte ich für sehr, sehr spät, weil im September die Bäume ja gar nicht mehr reagieren können. Also ich würde persönlich auf jeden Fall bevorzugen, viel früher zu schneiden, so wie es im Obstbau üblich ist, ausgehender Winter, Anfang Frühling, weil dann ja die Bäume noch genügend Zeit haben, innerhalb des Jahres zu reagieren. Das war mir noch da aufgefallen. Und dann war auch vorne drin schon ein Hinweis zum Eschentriebsterben, und zwar Borkenkäfern an Eschen. Und da wurde eben gemeldet, dass an den Altbäumen jetzt nicht nur der sonst häufig beobachtete bunte Eschenbastkäfer auftaucht, sondern mehr und mehr auch der große schwarze Eschenbastkäfer aufgetaucht ist. Das noch vorneweg, bevor die eigentlichen Meldungen kommen.
Okay, dann lege ich mal los mit der Fichte, ne?
Otto? Ja.
Okay. Erstmal kurz zwei Worte noch zu den klimatischen Bedingungen letztes Jahr. Also wir hatten ein kühles und regnerisches Frühjahr und dann über den Sommer sehr starke Trockenheit und hohe Temperaturen, so ab Mitte Mai bis September. Das sind eigentlich so die Bedingungen, die über die gesamten Bundesländer hinweg sich ähneln. Wir hatten in Bayern ein Jahresniederschlagsdefizit von -13% und in manchen Regionen, speziell in Franken und also unter Franken, ein Defizit beim Sommerniederschlag von wir hatten einen Sommerniederschlag von etwa 30% des normalen Sommerniederschlags teilweise. Das ist schon ganz schön wenig. Und dort hatten wir also Top-Temperaturen von über 40 Grad. Wir hatten also insgesamt ein sehr, sehr warm oder heiß, trockenes Jahr letztes Jahr. Und für die Fichte wurde also gemeldet, dass die Buchdrucker zwar etwas verzögert ausgeflogen sind, also in den ersten beiden Maiwochen, um die erste Generation anzulegen, aber sie haben dennoch über das Jahr durch diese heiß-trockenen Bedingungen insgesamt bis in 800 Meter Höhenlage drei Generationen voll entwickeln können. Also es war ein absolutes Buchdruckerjahr. Und über 800 Meter, also sprich die höheren Lagen der Mittelgebirge, haben sie tatsächlich eine zweite Generation teilweise entwickeln können, zuzüglich selbstverständlich die diversen Geschwisterbruten. In Baden-Württemberg haben wir einen ähnlichen Verlauf gehabt, also auch bis 800 Meter etwa drei Generationen und in den hohen Gipfellagen des Schwarzwaldes sind zwei Generationen angelegt gewesen. Wir hatten dadurch in Bayern tatsächlich einen sehr hohen Schadholzanfall, also wir haben gemeldet 3.730.000 Festmeter durch den Buchdrucker zuzüglich 255.000 Festmeter nochmal durch den Kupferstecher. In Bavü kommen die auf für beide zusammen 1,67 Millionen Festmeter. Und insgesamt muss man sagen, dass also Bayern anmerkt, durch die starke Trockenheit hatten die auf manchen Standorten das Phänomen, dass die Fichten so schnell, so stark runtergetrocknet sind, dass die selbst für die Rindenbrüter brutuntauglich waren. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Die haben stattdessen einen verstärkten Befall durch die Fichtenbockkäfer festgestellt, also Tetropium castaneum fuscum. Und ja, also insgesamt ging es quasi da in der Fichte mal wieder rund. Starker Stehendbefall und ab August melden die Kollegen aus Bayern also, dass die Fangzahlen im Bockenkäfermonitoring, also das tatsächliche Gefallsgeschehen, nicht mehr abbilden konnten, weil tatsächlich die natürlichen Pheromone eine erheblich höhere Attraktivität hatten als die künstlichen Pheromone in den Fallen. Wow. Hast du dem noch was hinzuzufügen, so prinzipiell?
Nee, ich... Also es ist nur wirklich auch augenscheinlich. Also ich hatte die Möglichkeit, letzte Woche in den Frankenwald zu kommen. Und wenn man dort die Situation sieht, wie es bei der Fichte ausschaut, es ist wirklich auffällig, wie viel Fichte da ausgefallen ist. Und da haben die Kollegen und die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sehr, sehr viel zu tun, um die Wälder da wieder, ja, zu verjüngen, also beziehungsweise eine neue Generation an Waldbäumen wieder aufwachsen zu lassen.
Ja, also insgesamt, was gelegentlich gemeldet wird, ist übrigens, dass die Stehendbefall zuerst durch den Kupferstecher sehen. Das fand ich ganz interessant. Also also oft ist es ja so, dass erst der Buchdrucker kommt und der Kupferstecher dann sekundär, aber ich glaube, Bayern hatte das tatsächlich gemeldet, dass die hier und da tatsächlich Stehendbefall zuerst durch den Kupferstecher gesehen haben und dann kam der Buchdrucker hinterher. Also das ist, da scheint sich auch eine zunehmende Dynamik zu entwickeln.
Dann schaue ich mal zur Tanne. Mhm. Und da haben wir auch wieder natürlich als das Ereignis die Trockenheit und es werden auch Hinweise gegeben, dass einzelne Tannenborkenkäferarten aufgetaucht sind, wieder vermehrt. Das bedeutet dann, dass eben die Tannen befallen werden, relativ rasch rot färben und mehr oder weniger ähnlich wie bei der Fichte dann ausfallen. In Baden-Württemberg werden auch noch einige Tannenrüsslerarten genannt, dass die beteiligt sind. Und in Bayern werden Triebläuse mehr und mehr beobachtet. Also die sitzen dann einmal an den Trieben, aber es gibt dann auch noch Stammläuse, die dann immer wieder vorkommen und dann so die Tannenstämme ganz weiß überwuchern.
Ja, also gemeldete Schadholzmengen allein für die Tannenborkenkäfer und Tannenrüssler kommen aus Bayern 8.530 Festmeter und aus Baden-Württemberg 106.730 Festmeter. Das ist doch ganz erheblich. Mhm. Okay, dann komme ich zur Kiefer. Und bei der Kiefer, die gute Nachricht ist, dass die Kiefern-Großschädlinge im Großen und Ganzen in der Latenz sind. Also die Nonne ist in Latenz. In Bayern seit mehr als 30 Jahren die Fauleule. Auch für Kiefernspanner und Kiefernbuschhornblattwespe werden keine Hinweise auf eine sich aufbauende Gradation gemeldet. Der Kiefernspinner, ich meine, es hatte irgendein Bundesland gemeldet, dass die, Monitoring-Daten haben, die auf eine beginnende Massenvermehrung oder zumindest sich erhöhende Populationsdichten hinweisen. Ich glaube, es war Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher. Könnte auch Brandenburg gewesen sein. Ansonsten in Süddeutschland Trockenschäden auf alle Fälle mit folgenden Absterbeerscheinungen, insbesondere auf sandigen, mäßig trockenen und flachgründigen Standorten, selbstverständlich insbesondere in der Oberpfalz gemeldet. Baden-Württemberg meldet Schadflächen, insbesondere in der Oberrheinebene. Das Diplodia-Triebsterben ist natürlich hier ganz vorne mit dabei. Außerdem wird der Wassermangel in vielen Fällen durch Mistelbefall verschärft und wir haben sekundären Befall, also durch Kiefernprachtkäfer und Kiefernborkenkäfer, also Kiefernprachtkäfer vor allem aus Bayern für Mittelfranken und Teile Oberbayerns gemeldet. Die kommen auf 24.800 Hektar Schadfläche insgesamt für den Kiefernprachtkäfer und melden ebenfalls, dass also Diplodia-Triebsterben weiterhin ein Thema ist. Interessant für Bayern sind immer die Meldungen zu Lecanosticta acicola, das ist ein Quarantäneschaderreger, also ein pilzlicher Schaderreger. Und hier melden also die KollegInnen aus Bayern, dass auch wir hier eine Ausbreitung haben. Also die haben auf Untersuchungsflächen eine Absterberate bei Latschen von 7% in 2021 angestiegen auf 21% in 2022 und haben neue Befallsflächen im Allgäu und im Pfaffenwinkel gefunden. Die Österreicher melden einen Rückgang der Schadflächen, melden allerdings auch, dass sie Schäden, wenn, also inklusive Absterbeerscheinungen, dann insbesondere in Schutzwäldern haben. Und das ist natürlich ein Problem. Also Absterbeerscheinungen in Schutzwäldern bedeutet immer, dass man da definitiv also nacharbeiten muss. Und Nachweise für Lecanosticta acicola an Pinus sylvestris, also unsere gemeinen Waldkiefer, Pinus zembra und Pinus mugo, Subspezies uncinata. Also hier haben wir tatsächlich den Fall, dass Lecanosticta acicola bisher eigentlich nur von Latschen bekannt, wohl auch schon an Pinus sylvestris nachgewiesen wurde. Ich weiß nicht, wie man das bewerten sollte. Ich persönlich finde es ein bisschen beunruhigend, aber was meinst du?
Ja, ich habe auch schon Nachweise gehabt, und zwar in ganz jungen Kiefern, schon vor vielen Jahren. Okay. Also es ist nichts ganz, ganz Neues. Ich muss gestehen, ich habe die Veröffentlichung selber nicht mehr gefunden. Ich dachte, ich hätte das bei der Pflanzenschutztagung schon mal vorgestellt gehabt, weil wir da Untersuchungen gemacht hatten. Ich kann nur dazu sagen, also ich war südlich von München letztes Jahr da auch unterwegs und in einem Spirkenbestand, und der sah wirklich sehr dramatisch aus. Also oben standen Spirken, unten waren sogar noch Latschen, und beide also sahen sehr stark angegriffen aus. Okay. So, dass man sogar befürchten musste, dass vielleicht ja, manche so stark geschwächt werden, dass dann möglicherweise Borkenkäfer ein leichtes Spiel haben.
Okay. Aber es scheint ja zumindest keine galoppierende Geschichte zu sein, wenn du das schon vor Jahren gesehen hast. Also,
nee, ich sag mal, wir hatten Einzelkiefern, also dass die Kiefer überhaupt befallen wird, und da steht ja nichts drin, jetzt wissen wir nicht, waren das wirklich viele Kiefern oder waren das da einzelne?
Okay.
Ja, dann gucke ich mal zu Lärche und Douglasie, weil die sind hier auch zusammen dargestellt. Und was man auch, wenn man jetzt in Douglasienbestände geht, ganz, ganz auffällig ist, ist diese extrem schüttere Belaubung. Also gerade jetzt im Frühjahr, bevor der neue Austrieb erfolgt ist, da hat man Douglasien gesehen, die hatten gerade mal noch einen gesunden Nadeljahrgang, also den vom letzten Jahr. Und alle anderen waren durch die rußige Douglasienschütte schon ganz massiv betroffen. Und darauf weisen auch die Kollegen und Kolleginnen in Baden-Württemberg hin. Und dann auch eben Beobachtungen, die ich schon seit langer Zeit kenne. Das ist nämlich der Befall dann vom furchenflügeligen Fichtenborkenkäfer, wo dann die Douglasien wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit richtig rot werden. Und das muss nicht nur dieser eine Borkenkäfer sein, auch andere, die an Fichte und Tanne vorkommen können, auf die Douglasie überspringen. Also das kann passieren und führt dann zu entsprechenden Schäden. Und aus Baden-Württemberg kommt auch die Meldung an der Lärche, dass da wieder vermehrt der große Lärchenborkenkäfer und Lärchenbockkäfer zu beobachten waren. Aus Bayern selbst unmittelbar habe ich da gar keine Meldungen gesehen, aber in Anbetracht der vielen anderen geschädigten Baumarten war das da scheinbar nicht ganz so relevant in dem Jahr.
Okay, dann komme ich zur Eiche. Bayern meldet hier, und das ist gut, Schwarmspinner, Eichen, Wickler und Frostspanner in Latenz. Das ist definitiv gut. Also aus Baden-Württemberg wird gemeldet, dass das Frostspanner-Monitoring kritische Dichten zeigt. Also hier wird mit Kahlfraß gerechnet. Eichenprozessionsspinner aus Bayern, lokal im Mittelfranken und im Donau-Ries. Lichtfraß gemeldet, insbesondere an Bestandesrändern. Aus Baden-Württemberg wird gemeldet, dass der Befall rückläufig ist. obwohl die also im Frühjahr noch eine Bekämpfung auf 199 Hektar geflogen sind. Aber da ging es, denke ich, insbesondere um den Schutz der Bevölkerung. Also der Eichenprozessionsspinner, wissen wir alle, ne? Der hat solche Brennhaare und wenn man die also auf die Haut bekommt oder einatmet, da kann es zu starken allergischen Reaktionen kommen. Interessant ist, dass aus Bayern sehr starke Trockenschäden, insbesondere im Bereich der Fränkischen Platte, gemeldet werden, wo die Vitalität der Eichen also schon durch die Trockenjahre 2018 und die folgenden Fraßschäden durch Schwammspinne und Eichenprozessionsspinne beeinträchtigt war. Und durch diese Trockenheit dann in 2022, also hat sich das Bild nochmal verschärft. Also es gibt da Luftaufnahmen, wo man sieht, dass also wirklich relativ großflächig da Eichen im Spätsommer braune Kronen haben. Und die bayerischen Kollegen und Kolleginnen melden also auf Projektflächen einen verstärkten Befall mit Rüsselkäfern, zum Beispiel mit dem Plattnasenrüssler. Also das bedeutet, dass man auch für Bayern, für die Eiche da im Hinblick auf Trockenheit verstärkt ein Auge drauf haben muss. Und ganz eindrucksvoll fand ich, dass also teilweise auch schon Trockenschäden an der Verjüngung sichtbar sind, ja, für die Eiche.
Habe ich letztes Jahr auch gesehen, selber. Das, man kann aber schlecht beurteilen dann, ob die letal ist oder ob das dann sozusagen eine Schwächung ist und die dann aber im nächsten Jahr wieder gekommen sind. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man erstmal nur die braunen Blätter sieht im Spätsommer. Dann kann es durchaus noch sein, dass die das verkraften, wenn die sonstige Vitalität passt und dann im nächsten Jahr wieder neu austreiben. Da muss man dann genau gucken.
Ja, weißt du, ob es da, sag ich mal, Untersuchungen gibt, dass man sagt, okay, man legt da Stichprobenkreise an und guckt jetzt mal im nächsten Jahr, macht so eine Verjüngungsaufnahme, welche von denen abgenippelt sind?
Weiß ich jetzt konkret nichts, nee. Aber
wäre eine Maßnahme.
Jo.
Okay.
Dann übernehme ich die Buche und die Buche wird halt geprägt durch die Trockenjahre, die wir schon davor hatten. Und dann kam eben nochmal dieses ganz massive Trockenjahr 2022 dazu. Und das hat eigentlich den Haupteinfluss auf den Zustand der Buche. Man sieht halt ganz viele Buchen, Land auf, Land ab, die von der Krone her geschädigt werden. Also wo vor allem feinreisig zunächst abstirbt, dann aber auch später grobreisig und wo die Buchen dann sogar möglicherweise komplett absterben, weil dann anschließend Fäulepilze reinkommen und dann zu der Zersetzung kommen. Und das ist auch das, was hauptsächlich aus den Ländern gemeldet wird. Aus Baden-Württemberg verweisen sie dann auch noch darauf, dass sie einen stärkeren Befall örtlich hatten durch die kleinen Buchenborkenkäfer. Das sieht man an den Stämmen dann insbesondere dadurch, dass dann aus vielen kleinen Wunden, die diese Borkenkäfer da durch ihr Einbohren angelegt haben, Saftfluss austritt und der verfärbt dann so schwärzlich und dann sehen halt diese Bäume wirklich ganz massiv vom Stamm her verändert aus. Und was da auch immer eine Rolle spielt, ist der Buchenprachtkäfer. Aus meinen Erfahrungen taucht der dann auch oft auf mit anderen Pilzarten, zum Beispiel Nectria coccinea, wie es aus Bayern gemeldet worden ist auch. Und aus Bayern kommt auch wieder der Hinweis auf die Vitalitätsschwäche, wenn man so will. Also dass einer der wichtigsten Weißfäuleerreger, Biscognauxia nummularia, ganz häufig jetzt beobachtet wird in den Kronenbereichen beziehungsweise an den Ästen, die dann aus dem Kronenbereich herausbrechen. Und beobachtet wurde in einigen Fällen in Bayern auch Buchenkrebserscheinungen. Und wo ich mich jetzt persönlich gar nicht so auskenne, ist ein Triebsterben, dass die durch die Plodia mutila hervorgerufen wird. Wie das wirklich ausschaut, da muss ich selber nochmal nachschauen. Und im Zusammenhang mit diesen Schäden taucht da natürlich auch als einer der möglichen Weißfäuleerreger der Hallimasch häufiger auf.
Ja, ganz interessant fand ich, dass aus Bayern gemeldet wird, dass die Insekten insgesamt beim Schadgeschehen in der Buche momentan eine eher untergeordnete Rolle spielen. Ist das eine Einschätzung, die du so teilen kannst? Oder würdest du sagen, Insekten spielen da schon maßgeblich mit?
Naja, ich glaube, bei diesen ganz massiven Trockenschäden sind sie schon beteiligt. Die gehören einfach dazu und die kommen da auch rein. Aber sie haben wirklich wahrscheinlich nicht die ganz große Bedeutung dann. Also zumindest von dem, was wir wahrnehmen können, in der Krone, da wird sicherlich Prachtkäfer mit beteiligt sein immer wieder. Und der kleine Buchenborkenkäfer, der tritt dann auch oft auf, wo die Fichte ausfällt und die Buchen plötzlich isoliert stehen. Also das kenne ich aus eigener Anschauung, aber das ist häufig halt eher auf Einzelbestände beschränkt, die da massiver betroffen sind. Also das ist nicht vielleicht so eine ganz weit ausgedehnte Situation. Und was natürlich immer ein Problem ist, ist oben in die Kronen eben reinschauen, dass, was da genau fliegt und ist. Das ist ja nicht so ganz einfach.
Ja, ja.
Ich kann auch aus eigener Erfahrung vielleicht eins dazusetzen. Ich war im Steigerwald letztes Jahr und habe mir da auch die Situation gerade bei der Buche angeschaut. Und es ist halt standörtlich sehr, sehr unterschiedlich. Also man findet da gerade an manchen Hängen wirklich und an den Kanten sehr massive Beeinträchtigungen durch die Trockenheit und die beteiligten Pathogene im weitesten Sinne. Und in geschlossenen Wäldern sieht es oft ein bisschen besser aus. Allerdings, was ich beobachtet hatte letztes Jahr, war, dass auf wechselfeuchten Standorten, also Standorten, die normalerweise eher nasse Phasen oft haben, dass da die Schäden sehr, sehr stark sind. Ich gehe da davon aus, dass die Buchen dort nicht so tief wurzeln können, aufgrund des Wasserhaushaltes. Und dann eher Flachwurzeln. Und wenn diese Böden dann eben richtig trocken fallen, dann haben die halt keinen Kontakt mehr nach unten und sind dann ganz massiv stark betroffen.
Das hat man in Bayern übrigens auch mit Satellitendaten, also Sentinel-2-Daten, versucht mal darzustellen. Und ganz interessant ist, dass es tatsächlich möglich ist, diese großflächigen Veränderungen der Buchenkronen, also quasi bestandesweise und bestandesübergreifend darzustellen. Und dass es da also Zusammenhänge mit den Bodeninformationen gibt. Ne? Also ganz klassisch, insbesondere die Böden, die eine geringe Wasserspeicherkapazität haben, plus eventuell noch darüber liegend die Exposition, wenn es leicht geneigt ist. Also das sind Punkte, wo man definitiv Zusammenhänge sieht. Ganz interessant fand ich, und das ist mir letztes Jahr auch tatsächlich selber aufgefallen, wir hatten quasi im Spätsommer einen frühzeitigen Laubabwurf der Buche. Und also ich kann mich erinnern, im Raum Regensburg, da im Bereich eines Naturwaldreservats, da ist es mir verstärkt aufgefallen, dass da teilweise also eine ganze Menge grüner Blätter im Spätsommer runtergekommen sind. Und ich war im Mai auf der Buchentagung in Würzburg und da wurde also unter anderem auch diskutiert, ob das ein Schwächesymptom oder ein Schutzmechanismus ist. Und die einhellige Meinung ist eigentlich, es ist ein Schwächesymptom, dadurch verursacht, dass also Emboliebildung durch den Wassermangel in den Gefäßen dieser Äste auftritt und dass diese Blätter dann einfach nicht mehr versorgt werden können. Also ein sehr, sehr vielfältiges Phänomen in der Buche aktuell mit ganz, ganz vielen Facetten und beteiligten Akteuren, die da mitspielen und sicher im Einzelfall teilweise schwierig zu beurteilen und sicher auch nicht für jeden Bestand gleich ablaufend. Dann komme ich zum Ahorn. Da haben wir im Grunde zwei ganz große Player. Das ist zum einen die Rußrindenkrankheit und der Ahornstammkrebs, verursacht durch Eutypella parasitica. Also sind zwei pilzliche Erkrankungen. Eutypella parasitica, der Erreger des Ahornstammkrebses, da hat man in Bayern neue Funde im östlichen Allgäu und im Raum Berchtesgaden. Außerdem haben sie den in Kelheim und im Raum Eichstätt gefunden. Speziell die Ahornrußrindenkrankheit wird von einem relativ wärmeliebenden Pilz verursacht und hat den unangenehmen Nebeneffekt, dass also die Sporen gesundheitsschädlich sind. Also wenn man so einen Baum im Bestand hat, muss man also mit Schutzkleidung arbeiten, insbesondere mit Atemschutz. Und hier wird also aus Bayern gemeldet, dass seit 2018 zunehmende Schäden beobachtet werden. Und auf Untersuchungsflächen haben wir hier also Mortalitätsraten bis zu 70% im Raum Würzburg, also da, wo wir ohnehin schon warmtrockene Bedingungen haben und dieser Pilz sich sehr, sehr wohl fühlt. Cryptostroma corticale, Ahornrußrindenkrankheit, Befall in Baden-Württemberg gemeldet auf etwa 100 Hektar.
Ja, dann komme ich noch zur Esche und bleibe ich kurz bei Baden-Württemberg. Die melden nämlich, dass das Eschentriebsterben im weitesten Sinne etwas abgenommen hat. Allerdings verweisen sie auch, dass das sicherlich damit zusammenhängt, dass die Fläche der Esche massiv zurückgeht. Und aus Bayern hatten wir ja schon angesprochen, dass eben in der Folge mehr und mehr die Eschenbastkäfer und insbesondere eben jetzt dieser schwarze Eschenbastkäfer beobachtet wird. Und eine Geschichte wird auch noch in Bayern von der Hainbuche berichtet. Das ist ein Cytosporer. Hainbuchen sterben. Ja, ob man es ganz so dramatisch sehen muss, mit diesem Erreger gleich als sterben, ist vielleicht ein bisschen hoch hergegriffen. Aber man kann halt diesen Pilz immer wieder wohl inzwischen an Hainbuchen beobachten.
Ja, ansonsten haben wir noch unsere Quarantäne-Schaderreger, also der asiatische Laubholzbock. Da gibt es aktuell in Bayern nur noch eine Quarantänezone im Raum Miesbach. Das ist eine gute Nachricht für den asiatischen Moschusbock. Da gibt es eine Quarantänezone noch im Raum Rosenheim-Kolbermoor mit einem einzigen Befallsbaum im Wald. Also der wurde am Waldrand gefunden. Insgesamt sind wir hier also, sage ich mal, auf einem relativ niedrigen Niveau. Das ist eine gute Nachricht. Baden-Württemberg meldet, dass sie gar keine Quarantäne-Schaderreger verzeichnen. Ansonsten, muss ich jetzt kurz mal schauen, was haben wir noch auf der Liste? Abiotische Ursachen, also Windwurf und Bruch, Schneebruch, Dürre, Schäden an sich, da meldet Bayern insgesamt schätzungsweise 1 Million und, weiß ich nicht, 150.000 Festmeter, allein durch abiotische Ursachen. Und Baden-Württemberg ist ungefähr in einem ähnlichen Bereich mit einer guten Million Festmeter Schadholz durch abiotische Ursachen. Ja, also das bedeutet so unterm Strich, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, eine Sache hätte ich noch, die mir aus anderen Bundesländern aufgefallen waren, und das ist noch zum Wurzelschwamm. Da meldet sowohl die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt einen zunehmenden Befall an Douglasien und interessanterweise auch an Buchen. Also ist bekannt, dass der Wurzelschwamm auch an Buche vorkommen kann, aber dass das so massiv war, dass das hier sogar erwähnenswert war, hat mich dann ein bisschen überrascht. Und aus Brandenburg auch noch der Hinweis, dass gerade in den Bergbau-Folgelandschaften also immer wieder mit Wurzelschwamm zu rechnen ist.
Ja, also was ich auch übrigens gelesen habe aus Thüringen, die melden stark gestiegene Schadflächen durch den großen braunen Rüsselkäfer und das natürlich insbesondere auf Wiederbewaldungsflächen ein Thema, ne? Also da, wo wir Kahlflächen durch Ausfall der Fichte oder der Kiefer haben und dort dann Nadelholz wieder draufbringen wollen, da gibt es dann Probleme mit dem großen braunen Rüsselkäfer. Also da meldet, glaube ich, Thüringen eine Verdopplung und, oh, ich weiß gar nicht, Brandenburg oder eines der nordöstlichen Bundesländer eine Verdreifachung der Schadfläche. Okay, sonst noch was?
Na, dann sind wir nach meiner Liste auch weitgehend durch. Als allerletztes noch den Hinweis, der auch hier aufgegriffen worden ist. Eine Entdeckung aus der Schweiz wird da erwähnt, und zwar von einem Pilz, der die männlichen Blüten der Fichte befallen kann. Und der ist also neu beschrieben worden, war zunächst beobachtet worden unmittelbar in der Nähe der Forschungsanstalt in Zürich. Und dann haben sie aber weitergeschaut, ein Becherling, und festgestellt, dass der also auch auf anderen Flächen punktuell gefunden werden kann und hat diesen etwas kuriosen Namen bekommen, Microstrobilinia castrans, was so viel ungefähr bedeutet wie der Fichtenblüten kastrierende Pilz, Becherling, wenn man so will.
Ja, also der macht die männlichen Blüten steril, ne?
Genau.
Also meine Studierenden würden mich jetzt fragen, warum macht er das? Was bringt dem das?
Ja, für ihn ist ja nur wichtig, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, einen Nährstoff sich zu ja,
Erschließen.
erobern, zu erschließen, genau. Und über die Anpassung, er ist ja nicht so aggressiv, dass er jetzt da alle sterilisieren würde, dass wir also gar keine Vermehrung mehr haben. Also er sagt sich sozusagen, ich greife ein bisschen was von diesem Überfluss der Fichte ab.
Okay, ja, also mal wieder ein Kuriosum aus der Welt der Pilze, ein Pilz, der männliche Fichtenblüten steril macht. Oder kastriert, könnte man auch sagen, so wie das lateinisch, wie der lateinische Name sagt. Gut, also mit diesem Kuriosum würde ich sagen, beschließen wir unsere Folge. Die Waldschutzsituation ist immer wahnsinnig spannend, so rückblickend für das zurückliegende Jahr zu betrachten. Und die AFZ, finde ich, stellt das immer ganz toll zusammen. An dieser Stelle auch ein Dank an die Landesanstalten und die entsprechenden Institutionen aus Österreich und der Schweiz, dass wir da immer so einen schönen Überblick bekommen. Das ist auf alle Fälle für uns Waldschützer immer eine ganz, ganz wichtige Information, um den Überblick zu behalten, was so abgeht im Waldschutz. Damit sind wir am Ende unserer Folge und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus Baden-Württemberg.
Und ciao aus Bayern.